Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der 49. Woche des Humanistischen Pressedienstes. Redaktion Elke Schäfer, am Mikrofon Katharina Mikada. Wir haben heute folgende Themen. Humanisten werden ausgeschlossen. Junge Humanisten arbeiten gemeinsam und ein unmoralisches Angebot. Weimar. In Leipzig hat sich am 7. Dezember 2009 der neue MDR-Rundfunkrat konstituiert. Wie es heißt, übernimmt Sachsen turnusgemäß für die kommenden 2 Jahre den Vorsitz im Aufsichtsgremium. Zum Vorsitzenden ist der Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenbezirks Rochlitz, Johannes Jenichen, gewählt worden und damit erneut ein Kirchenvertreter. Dem Rundfunkrat gehören Vertreter von 43 Organisationen, Institutionen und Gruppen aus den 3 MDR-Staatsvertragsländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an. Das Aufsichtsgremium wacht unter anderem über die Einhaltung der Programmgrundsätze und wählt den Intendanten. Um einen Sitz in dem Gremium hatten sich auch die HVD-Landesverbände Thüringen und Sachsen sowie die Humanisten aus Sachsen-Anhalt beworben. Nach Artikel 12 Absatz 2 der Landesverfassung, in der es heißt, in den Aufsichtsgremien sind die politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen zu beteiligen, hatte sich der HVD Thüringen formgemäß beworben. Seine Bewerbung wurde von der Landtagsverwaltung schriftlich bestätigt, jedoch wurde dem HVD Thüringen bis zum 6. Dezember keine Mitteilung über seine Nichtberufung gegeben, geschweige denn eine Begründung für die Ablehnung. Hierzu erklärt der HVD-Landesvorstand: Offensichtlich versteht die Landespolitik unter weltanschaulichen Gruppen nach wie vor ausschließlich die beiden christlichen Kirchen und die jüdische Kultusgemeinde, die zusammen nur etwa ein Viertel der Thüringer vertreten. Der HVD Thüringen protestiert gegen diese Verfahrensweise und die Missachtung der humanistischen Weltanschauungsgemeinschaften, die laut Grundgesetz und Landesverfassung den Kirchen- und Religionsgemeinschaften gleichgestellt sind, wobei von den letzteren im entsprechenden Thüringer Verfassungsartikel nicht einmal die Rede ist. Zitat Ende. Wie der HVD Thüringen anhand der veröffentlichten biografischen Daten ermittelt hat, sind mindestens 54% der Thüringer Landtagsabgeordneten Mitglieder der christlichen Kirchen. Die weltanschaulich-religiöse Zusammensetzung des Parlaments widerspiegelt also auch nicht die der Landesbevölkerung. Mastershausen. Das im Titel angekündigte unmoralische Angebot unterbreitete der Philosoph Michael Schmidt-Salomon in seinem ersten Vortrag bei der Giordano-Bruno-Stiftung. Er referierte souverän, anregend und amüsant über sein neues Buch »Jenseits von Gut und Böse«. Vor einem vollbesetzten Forum begann der GBS-Sprecher seine Ausführungen mit dem Sündenfall-Mythos, den er als Mutter allen Übels vorstellte. Es stelle eine spezifische Normierung des Denkens, Handelns und Empfindens des biblischen Konzepts von Schuld und Sühne dar. Dieses Konzept basiere auf 2 Axiomen. Erstens, Menschen verfügten angeblich über eine Freiheit des Willens, woraus geschlossen werde, sie verfügten zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer gegebenen Situation über alternative Möglichkeiten und hätten sich anders entscheiden können, als sie es taten. Zweitens, Gut und Böse existierten als absolute moralische Kategorien, die religiös interpretiert würden, als Gott versus Teufel oder als philosophische Ideen wie Gut gegen Böse. Die Folgen dieses Konzepts bestünden darin, dass Menschen im moralischen Sinne Verantwortung dafür zugesprochen werde, sich für das Gute oder das Böse frei entscheiden zu können. Darüber hinaus führe das Konzept zu einem moralischen Schuld-, Sühne- und Sündenprinzip. Insgesamt sei eine andere Herangehensweise für die meisten Menschen schwer vorstellbar, seien sie doch über Jahrhunderte hinweg entsprechend programmiert worden. Die alternative Sichtweise bestünde, so Schmidt-Salomon, im Abschied von Gut und Böse. Denn auch politisch werde diese Zuschreibung genutzt, so zum Beispiel von George W. Bush, der das Böse in seine Achse des Bösen einbrachte und diese als eine unabhängige Macht mit einer realen, eigenständigen Existenz definierte. Das Böse als Wahnidee sei ein hervorragender Nährboden für Verschwörungstheorien. Gut und Böse seien banale, substanzlose Begriffe, die immer wieder dazu dienten, Menschengruppen gegeneinander aufzuhetzen. Das Gut- und Böse-Konzept sei für die Erfindung der Kriegskunst ebenso wichtig gewesen wie Pfeil und Bogen. Stets seien es die anderen, die als böse definiert werden. Sie würden mit dieser Methode dehumanisiert. Das Ich sei eine Konstruktionsleistung des Gehirns und nicht, wie allgemein gedacht, umgekehrt. Es gebe keinen über den körperlichen Prozessen schwebenden Geist. Heute stoße die Hirnforschung mit entsprechenden Ergebnissen eine Debatte über die Willensfreiheit an. Andere Entscheidungen fällen zu können als jene, die man aufgrund der genetischen Anlagen und Erfahrungsprozesse fälle, sei unmöglich. Diese Erkenntnis führe dazu, dass auch in der Rechtsprechung der Schuld- und Sühnebegriff aufgegeben werden müsse. Schmidt-Salomon geht auf die Doppeldeutigkeit von frei ein, indem er Willensfreiheit als Freiheit von Ursachen definiert und Handlungsfreiheit dagegen als Freiheit von Zwängen. Der Referent plädiert für ein Paradigma der Unschuld, für eine neue Leichtigkeit des Seins. Individuell bestehe diese Leichtigkeit in der Befreiung von Schuldgefühlen, Minderwertigkeitskomplexen und Versagensängsten. Jeder könne nur der sein, der er aufgrund seiner Anlagen und Erfahrungen sein muss. Der Unterschied zwischen Schuld und Reue bestehe darin, dass wir einsehen können, dass wir uns falsch verhalten haben und dadurch Übel auslösten. Schuldgefühle, die aus einer moralischen Selbstverurteilung sowie einer fatalen Selbstüberschätzung resultierten, entstünden bei Reue nicht. Es wird analysiert, was, warum, wo und wie zukünftig besser gemacht werden könne. Auch zwischenmenschliche Beziehungen könnten sich entspannen, wenn Mitmenschen nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen würden, die aufdecken könnten, dass wir schuldvoll und fehlerhaft sind. Stattdessen könne Kritik als Geschenk wahrgenommen und angenommen werden. Denn wer sich selbst vergeben könne, könne auch anderen besser vergeben. Auch befreie uns diese Perspektive von der dummen Selbstgerechtigkeit, mit der wir über andere richteten. Das Paradigma der Unschuld im präsentierten ethischen Konzept bedeute, dass nach Wohl und Wehe beurteilt werde. Danach, ob ein Verhalten fair oder unfair ist. Es bestehe eine ethische Verantwortung, auf das Wohl anderer Rücksicht zu nehmen. Die Ideologie der Willensfreiheit werde gemeinhin als Instrument zur Legitimation sozialer Ungerechtigkeit genutzt. Aber die Menschen stünden nicht über der Natur, sondern seien ein Teil von ihr. Wie Albert Schweitzer schon sagte, Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Etwas größere Bescheidenheit würde uns Menschen also ganz gut zu Gesichte stehen. Klingberg. Kürzlich trafen junge Humanisten aus Schweden und Deutschland zusammen, um sich über säkulare Werte in Europa auszutauschen. Eine Jugendkonferenz, die vom Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit der Europäischen Humanistischen Föderation veranstaltet wurde. Auf der Konferenz in der Jugendbildungsstätte Klingberg kamen junge Europäerinnen und Europäer zusammen, um die Sichtweisen zu säkularen Werten in den verschiedenen Nationen Europas zusammenzutragen und gemeinsame Wege zu ihrer Verwirklichung zu diskutieren. Ausgangspunkt der Konferenz war, dass sich zukunftsfähige Wertvorstellungen nicht von göttlicher Autorität und von einer einzelnen Kultur oder Tradition herleiten lassen. Sie sind im jahrhundertelangen Kampf der Aufklärung und des Humanismus den autoritären Herrschaftssystemen abgerungen worden. Es wurde diskutiert, was ethische Werte sind und welche Möglichkeiten der Umsetzung bestehen. In jedem Fall sei es wichtig, dass Werte, Weltanschauungen und Religion objektiv gelehrt werden sollten. Werteerziehung sollte in allen Ländern als eigenständiges Fach in den Stundenplan integriert werden. Eine weitere zentrale Frage beschäftigte sich damit, wie die weltanschauliche Selbstbestimmung und politische Mündigkeit für die jungen Europäerinnen und Europäer erreicht werden kann. Es müsse mehr Augenmerk auf die wesentlichen Werte gelegt werden, wie erstens die Förderung der politischen Säkularisierung, zweitens die Schließung der Lücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, drittens die Demonstration von Humanismus in Politik, Wirtschaft und sozialen Aktivitäten, viertens, die Erziehung zu einer integrativen Weltanschauung, fünftens, Aktivitäten der gesellschaftlichen Basis verstärken und sechstens, mehr Kooperationen zwischen humanistischen Organisationen. Der letzte Workshop beschäftigte sich mit Herausforderungen für eine säkulare Ethik in Bezug auf die globalen Krisen wie Wirtschaftskrise, Klimakrise, Armutskrise, Ressourcenkrise. Da Wirtschaft ein Teil des sozialen Systems ist, stellen sich folgende Herausforderungen. Erstens, Durchsetzung einer globalen Demokratie, die sich auf Humanismus gründet und über entscheidende ökonomische Handlungskompetenzen verfügt. Zweitens, Veränderung der Einstellung zu Energie auf einer individuellen sowie strukturellen Ebene. Drittens, Stärkung der Transparenz externer Effekte von Gütern und Dienstleistungen. 4. Förderung von mehr globaler Solidarität, die auch mehr Verantwortlichkeit für die globale Krise einschließt, zum Beispiel die Förderung des Fair-Handels-Gedankens. Insgesamt kann die Jugendkonferenz als erfolgreich eingeschätzt werden. In einer sehr guten und offenen Atmosphäre wurde konstruktiv miteinander gearbeitet. Zum Schluss wollen wir diese Woche an folgende prominente Persönlichkeiten erinnern. Waldemar Cimek war ein deutscher Bildhauer, der in West- und Ostdeutschland wirkte. Sein dreifiguriges Requiem für Sachsenhausen gehört zu den eindringlichsten Mahnmalen und belegt sein Engagement für humanistische Werte. Peter Buck ist Gründungsmitglied und Gitarrist der Rockband R.E.M. Buck bekannte sich in diversen Interviews als Atheist. Marcus Tullius Cicero war ein römischer Staatsmann, Schriftsteller, Philosoph und glänzender Redner. In religiösen Dingen war er ein Zweifler, verband sein persönliches Freidenkertum mit Pragmatismus. Er akzeptierte die religiöse Überzeugung des Volkes und hielt sie auch aus staatspolitischen Gründen für nützlich. James Grove Thurber war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Zeichner. Er war Agnostiker und glaubte nicht an ein Leben nach dem Tode. Den nächsten Podcast des Humanistischen Pressedienstes hören Sie am kommenden Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören. Die vollständigen Texte und vieles mehr können Sie auf hpd.de nachlesen. Das Team des Humanistischen Pressedienstes wünscht Ihnen eine schöne Woche.